Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du redest zu uns, dass du mir die Worte gibst, die du sagen willst. Und ich bitte dich, dass du mir Schutz gibst in meinen Gedanken. Ich vertraue mich dir an, Jesus. Amen. Ich glaube, dass eine starke Betonung war gestern Abend auf die Aussage, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich möchte etwas lehren heute, wie wir zum Bethaus werden, noch mehr als wir es bisher sind, wie die Gemeinde ein Bethaus werden kann und welchen Zweck und welchen Ziel das Ganze hat. Es ist eine biblische Aussage, dass wir berufen sind zu Königen und Priestern. Als wir gestern unsere Taufen hatten, ist das auch mehrfach gebetet worden, dass wir Könige und Priester sind. So steht es im Wort. Und darüber will ich sprechen, dass König und Priester sein als Gemeinde, als einzelner Gläubiger, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ich will beginnen mit einer Schriftstelle aus Epheser 3. Ich lese mal ab Vers 6. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist der Plan von Gott. Das ist Gottes erklärter Wille. Die Nationen sollen Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung. Das bezieht sich darauf, dass das Volk Gottes, die Juden, die Verheißung haben, das Volk Gottes zu sein, und die Nationen sollen Miterben dieser Verheißung sein. Und das Ganze in Jesus durch das Evangelium. Und jedes dieser Worte hat ein tiefes Gewicht durch das volle Evangelium. Dann sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also, die Nationen sollen Miterben oder Mitteilhaber Christi sein. Und Paulus sagt, dass er den Auftrag hatte oder die Aufgabe, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus ans Licht zu bringen. Oder andere Handschriften übersetzen auch, alle darüber zu erleuchten. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, nach dieser Schriftstelle die Weisheit Gottes und die göttlichen Geheimnisse darzustellen. Und wenn wir uns das überlegen, erkennen wir, dass das eine gewaltige Aufgabe ist. Und ich glaube, wir sehen schon irgendwie diesen Zusammenhang hervorscheinen, dass das irgendwie nur geht, wenn die Gemeinde ein Bethaus ist. Dann kann die Gemeinde die Weisheit Gottes und die göttlichen Geheimnisse darstellen und zu erkennen geben. Also es bezieht sich darauf, was die Gemeinde ist, was du bist oder wer wir sind, dass wir die Geheimnisse Gottes demonstrieren können, zu erkennen geben können. Die Gemeinde soll ein Abbild des geheimen und unausforschlichen Reichtums Christi sein, und das tut sie durch das, was sie ist. Das ist der Plan, den Paulus hier sagt, den Paulus hier offenbart. Es ist eine universelle Aufgabe der Gemeinde, die Geheimnisse des Christus zu erkennen zu geben. Deshalb muss die Gemeinde so eng, so stark mit Christus selber verbunden sein. Das zeigt auch wieder so stark, dass die Gemeinde nicht für sich selber da ist, sondern die Gemeinde ist dafür da, Christus zu erkennen zu geben. Die Geheimnisse des Christus. Deshalb soll und wird die Gemeinde in der Lage sein, das Evangelium zu verkündigen und das nicht nur in Worten, sondern in ganz praktischer Weise Menschen den Weg des Heils erklären zu können und sie anleiten zu können, dass sie ihn gehen. Menschen zu Jüngern zu machen. Und der Epheserbrief zeigt, ja, diese universelle Aufgabe der Gemeinde. Der Epheserbrief lehrt viel über den Umgang mit dem Heiligen Geist. Dann lehrt der Epheserbrief einiges über geistliche Kriegsführung. Wir haben im Kapitel 6 die ganze Waffenrüstung erklärt. Am Ende der Waffenrüstung ruft uns Epheser 6 auf zu anhaltendem Gebet. Und interessanterweise, mitten in all diesen sehr komplexen Themen, die universelle Aufgabe der Gemeinde, Umgang mit dem Geist Gottes, Waffenrüstung, lehrt der Epheserbrief auch ganz konkrete Weisungen für die Ehe und Familie und Kindererziehung. Und das ist nicht aus Versehen passiert, dass irgendwas Nebensächliches zwischen die großen Themen hineingeraten wäre im Epheserbrief, sondern das hat absolut Sinn. Das hebt das auf eine Ebene, was ist mit unserer Ehe, was ist mit unseren Kindern, was ist in unserer Familie los, hebt auf einer Ebene mit der universellen Aufgabe der Gemeinde. Weil die Gemeinde eben nicht aus diesem schönen Gebäude hier besteht, sondern aus uns, Familien. Und ich glaube, dass der Zustand der Ehen und Familien der Gläubigen in engem Zusammenhang steht mit den Absichten Gottes für die Nationen, die er durch seine Gemeinde verfolgt. Dann sehen wir im Wort, Jesus hat ja in allen Dingen ein Vorbild gegeben und er hat auch ein Vorbild gegeben zum Thema Priester sein, priesterlicher Dienst. Da steht Hebräer 3 ab 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Und dann Vers 5 von Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ganz am Anfang stand hier, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Das heißt, Apostel und Priesterdienst oder apostolisch sein und priesterlich sein hängen sehr eng miteinander zusammen. Ich lese uns mal ein Zitat aus dem Buch von Arthur Katz auf der Grundlage der Apostel. Während wir dem Apostolischen zumindest in unserem Denken durchaus noch Raum geben, fehlt es der Gemeinde in dramatischem Maße an Bewusstsein für das Priesterliche. Andere Dienste und Berufungen mögen eine gewisse Realität entfalten können, ohne im hohen Priesterlichen verankert zu sein, in Klammern, obwohl ich das bezweifeln möchte. Der apostolische Dienst jedoch ist für alle Zeiten und unauflöslich mit dem hohen Priesterlichen verbunden. Was Teil der himmlischen Berufung von Jesus ist, ja, was dieser Berufung überhaupt erst das Siegel des Himmlischen gibt, muss notwendigerweise auch Teil unserer eigenen Berufung sein. Gott muss in uns einen Sinn für das Priesterliche wiederherstellen, damit wir Teilhaber dieser himmlischen Berufung sein können. Also hier ist auch nochmal diese Aussage verankert, dass ja, dieser Priesterdienst oder dieses Bethaus ganz eng mit dem Apostolischen verbunden ist und letzten Endes aus diesem Fakt, dass wir ein Bethaus sind, heraus alles andere geistlich erst legitimiert wird. Und es wird auch den Unterschied machen in Zukunft zwischen den echten und den verkehrten Diensten. Daran wird man immer den echten Dienst erkennen, dass er gespeist ist aus diesem priesterlichen vor Gott sein, beten und in Fürbitte sein und dem Herrn selber dienen. Was das praktisch bedeutet, das will ich alles noch später erklären. Mir geht es erstmal um die grundsätzlichen Aussagen in der Schrift. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir im Alten Testament schauen, wie das alttestamentliche Vorbild war, als zum ersten Mal die Priester für ihren Dienst vorbereitet und geweiht wurden. Dass sowas Sinn macht, das will ich auch mit zwei Schriftstellen begründen. Zum einen 1. Korinther 10, Vers 11. Da steht, alles dies aber wieder vor jenen als Vorbilden ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also Paulus spricht ja schon über uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ist es geschrieben worden zur Ermahnung für uns? Oder aus Römer 15, 4, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also das sind zwei Schriftstellen, die uns sagen, es ist sinnvoll, das anzuschauen, was früher geschrieben wurde. Was ist passiert zur Weihe der ersten Priester? Was haben die da gemacht? Dazu gehen wir zu 3. Mose 8. Und der Herr redete zu Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Jungstier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose sprach zu der Gemeinde, dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Also vielleicht als kleiner Einschub. Alles, was jetzt in dem Kapitel folgt, war also konkrete Anweisungen von Gott direkt zu Mose. Das hat sich also nicht irgendein Mensch ausgedacht, sondern alles, was der Herr zu Mose geredet hat, hat dann Mose im Gehorsam getan. Das lesen wir von Mose sehr oft. Und ich glaube, dass der Aspekt von Gehorsam von großer Bedeutung ist. Ich weiß nicht, wer von euch auch die Tagesandachten liest aus diesem Andachtsbuch von Derek Prinz. Da stand das heute recht griffig geschrieben, dass das Blut uns nur schützt, wenn wir gehorsam sind. Das Blut schützt nur Gehorsam, nicht ungehorsam. Interessante Aussage. Und Mose ist da ein großes Vorbild. Es steht ganz, ganz oft, der Herr sagte ihm das und das. Und dann steht immer, und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Sehr gut. Gut. Dann geht es weiter. Mose sprach zur Gemeinde, dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band es ihm damit fest. Und er legte ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und die Thummim. Also das Erste, was er tat, er wusch Aaron und seine Söhne mit Wasser. Bei all dem, was jetzt kommt, behalten wir im Hinterkopf, das geschieht alles öffentlich vor der Versammlung. Das ganze Volk war da angetreten und war Zeuge. Mose wusch Aaron und seine Söhne mit Wasser. Wahrscheinlich waren sie wenig oder gar nicht bekleidet, weil man kann schlecht jemanden mit Wasser waschen, der bekleidet ist. Und ich glaube, dass es irgendwie eine Parallele ist, dass wir die Bereitschaft brauchen, unserer ganzen Vorstellungen und Ideen entkleidet zu sein, um mit dem Wasserbad des Wortes gewaschen zu werden können. Man kann schlecht mit dem Wasserbad des Wortes gewaschen werden, wenn man seine eigenen Vorstellungen schon vorher beschlossen hat, daran festzuhalten oder die als das Maß der Dinge zu erklären. Das ist genauso schwierig möglich, wie jemand echt mit Wasser zu waschen, der noch bekleidet ist. Und das hat was mit wirklicher Demut zu tun, dass wir ja bereit sind, unsere Überzeugungen entkleidet zu sein, die wir vielleicht von irgendwoher irgendwie mitbringen. Also Mose hat Aaron und seine Söhne gewaschen. Das Ganze geschah, bevor er die Priestergewände anlegte. Und das Ganze geschah, während das Volk Zeuge war. Ich glaube, dass es auch ein Bild auf die Taufe ist, dass Mose hier Aaron und seine Söhne gewaschen hat vor der Versammlung. Und ich glaube, dass auch ein starker Hinweis darauf ist, dass eine Taufe immer ein öffentliches Ereignis ist. Ich erinnere mich an erste Jahre unserer Gemeinde, wo aus verschiedenen Ecken im Land auch Leute mit dem Wunsch kamen, dass wir sie taufen. Wir haben das auch ab und zu getan. Aber inzwischen, durch das Studieren dieser Schriftstellen, bin ich zur Überzeugung gelangt, eine Taufe heimlich im Hinterzimmer ist nicht das, was Gott wirklich will. Eine Taufe ist ein öffentlicher Akt, wo einem vorher auch schon mal irgendwie ein bisschen der Frack geht. Und das hat auch etwas mit sich Demütigen zu tun Und ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, hat etwas damit zu tun, sich zu demütigen. Und das ist genau das, was Gott auch will. Das ist nicht eine Aktion, so ein bisschen im Hinterzimmer und das klären wir so und das braucht am besten gar keiner wissen, damit nicht meine katholische Oma böse auf mich wird. Das war eine öffentliche Sache. Das ganze Volk war Zeuge. Dann kam diese aufwendige Handlung, die Gewänder wurden angelegt, mit dem Gürtel festgebunden. Ja, dann kam diese Urim und Thummim. Vielleicht, dass wir das irgendwie ein bisschen wissen, was das gewesen sein könnte. Also ich habe mich da versucht zu belesen und die Bibelausleger sind sich ziemlich darüber einig, dass es um heilige Lose geht bei Urim und Thummim oder sich um Lose handelt, die verwendet wurden, um in schwierigen Rechtsangelegenheiten eine Entscheidung herbeizuführen. Es ist nicht ganz genau klar, wie die Lose genau aussahen, aber irgendwie wurden mit diesen beiden, möglicherweise waren es Steine, Entscheidungen herbeigeführt. Die Bedeutung der Wörter sind nicht ganz sicher. Es könnte eventuell bedeuten Licht und Recht. So sagt es jedenfalls eine Fußnote in der Elberfelder Bibel. Oder, wir haben ja Wikipedia, Urim und Thummim, da steht geschrieben bei Wikipedia, sind vermutlich Los- oder Orakelsteine des hohen Priesters der Israeliten. Im Hebräischen bedeuten die Wörter die Lichthänden und die Schlichthänden. Oder Licht und Recht nach Luther. Wahrscheinlich waren es zwei unterschiedlich gefärbte Steine, die in der Lostasche am Ephod befestigt waren, durch die der Hohepriester den Willen Gottes erfahren konnte. Wie genau der Losentscheid durchgeführt wurde, ist nicht überliefert, doch gab es offenbar stets nur eine Ja-Nein-Entscheidung. In der Lostasche wurden auch die 12 Steine der 12 Stämme Israel aufbewahrt. Also das soweit von Wikipedia. Jedenfalls hatten sie diese beiden Lose, wie auch immer sie genau aussahen, in einer Tasche an ihrem Gewand. Und das, finde ich, ist ein prophetischer Hinweis, dass wir, die wir ja den Heiligen Geist haben und durch den neuen Bund der Heilige Geist, der auf uns bleibt, dadurch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Das berühmte Vlies auslegen, was wir oder manche von uns vielleicht früher auch ab und an getan haben, wenn wir irgendwie wissen wollten, was wir tun sollen und nicht sicher waren, was Gottes Wille ist, ist eigentlich ja, eine gewisse unreife Aktion, beziehungsweise ist es ein Zurückgehen auf das Niveau vom alten Bund, wo man mit Hilfe von Losen Entscheidungen fällen musste und darauf vertraut hat, dass dann die Lose eben so fallen, wie Gott das will. Für uns, die wir den Geist Gottes haben, das ist mir sehr wichtig, fallen so auf diese Weise keine Entscheidungen. Und Wikipedia verwendet dieses Wort Orakelsteine. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass manche Kinder Gottes ein Stück mit der Schrift so umgehen wie mit einem Orakelstein. Was der Heilige Geist will, ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und die Nähe von Jesus, die Gemeinschaft von Jesus so lange suchen, bis wir von ihm her Weisung hören. Das ist, wie er will, wie wir Entscheidungen treffen. Aber da uns das manchmal vielleicht zu anstrengend ist, ist es schneller, Urim und Thummim zu befragen. Aber das ist nicht die Ebene des neuen Bundes, in der wir uns eigentlich bewegen sollen. Dann geht es weiter in dieser Priesterweihe, 3. Mose 8, Vers 9. Und der Herr setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seiner Vorderseite das blumenförmige Stirnblatt aus Gold, das heilige Diadem, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also Aaron hatte eine goldene Tafel an der Stirn und bei jedem Schritt wurde ihm bewusst oder hat sich das bewegt, dass er dem Herrn geweiht ist oder heilig dem Herrn. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir brauchen, dass wir daran erinnert sind, dass wir dem Herrn heilig sind. Also das wurde angelegt nach dem Entkleiden, Ablegen eigener Vorstellungen, eigenes Willens, eigener Sichtweisen, nach dem Waschen, sich im Wort Gottes in allen Lebensbereichen waschen und verändern lassen und dem Ankleiden, was auch ein Bild ist für dieses Anziehen der Gerechtigkeit von Jesus. Dann die Stirntafel und dann Vers 10, das Salböl. Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war und heiligte sie. Also Gott verlangte hier, dass die Einrichtungsgegenstände gesalbt wurden. Umso mehr natürlich wir seine Gefäße aus Fleisch und Blut. Dann war es so, dass für die Herstellung des Salböls nur bestimmte und sehr kostbare Zutaten verwendet werden durften. Und dass es niemand erlaubt war, dieses Salböl nachzubacken. Darauf standen drastische Strafen, selber Salböl herzustellen. Und ja, es durften keine ähnlichen Substanzen hergestellt werden. Ja, dann war es so, dass diese Zutaten und die Gewürze, die für dieses Salböl verwendet wurden, auch verwendet wurden, um einen Leichnam vorzubereiten. Sie durften also nicht für irgendwelche anderen menschlichen Zwecke verwendet werden, sondern nur für Gott. Das ist irgendwie ein Bild darauf, dass, wie soll ich das ausdrücken, dass wir in einer wahrhaften, echten Salbung vom Heiligen Geist gehen und leben. Ich bin überzeugt davon, dass es eine Pseudo-Salbung gibt, in der Leute agieren, die nicht vom Heiligen Geist ist. Und deshalb glaube ich, dass Salböl als solches hier aus 3. Mose 8 und dass das beschrieben wird, auch in anderen Teilen des Alten Testaments, welche Zutaten ganz genau und dass das keiner nachmachen durfte, ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass auch wir abhängig vom Heiligen Geist in seiner Salbung gehen und Dinge tun und nicht in irgendeiner anderen Salbung. Und wenn man beobachtet, wie sich manche falsche Lehren ausbreiten und wie Irrlehrer auch in der Geschichte unter Umständen tausende Menschen beeinflussen konnten, das beweist aus der Geschichte heraus, es gibt auch eine falsche Salbung, eine falsche Art von Kraft, die wirkt. Und wir sind herausgefordert, auch echte und falsche Salbung unterscheiden zu können. Und dann, Vers 11, geht es weiter. Er besprengte davon 7-mal auf den Altar und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf den Kopf Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und Mose ließ die Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit den Leibrücken und umgürtete sie mit einem Gürtel und band ihnen die Turbane um, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er brachte den Jungstier des Sündopfers herzu. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers und er schlachtete ihn. Also wir sind immer noch vor der ganzen Versammlung und es wurde dieser junge Stier gebracht und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Stiers und in dem Moment sticht Mose von der Seite in das Herz des Stiers und das ganze Volk wird Zeuge, wie vor ihren Augen ein Tier stirbt, wie das anfängt zu zittern, das Blut herausläuft und das Tier zusammenbricht. Alle konnten sehen, wie das Messer eindringt in dieses Tier und das Blut heraussprudelt, bis es stirbt. Warum erkläre ich das? Weil es deutlich macht, welch umfassendes, ernstes Problem Sünde ist und was es gekostet hat, das Problem Sünde zu lösen. Und dass Gott seinen eigenen Sohn dann gegeben hat und dessen Blut geopfert wurde für uns. Und wir leben aktuell in einer Zeit, wo immer mehr Lehre kommt und sich verbreitet, die das Problem Sünde überhaupt nicht mehr anschaut, und das Thema Kreuz an die Seite bringt und dass das ein Problem ist, was uns komplett von Gott trennt und wo ohne ein Opfer es absolut gar keine Chance gibt auf Errettung. Es gibt immer mehr Lehren und Bücher, die das überhaupt nicht erwähnen, wo das Kreuz gar nicht vorkommt und wo das Problem Sünde gar nicht genannt wird. Aber wir haben einen heiligen und herrlichen und gerechten Gott. Und es gehört zu dem Wesen von Gott, dass er Sünde bestraft. Und das wird er tun. Und ich bin erst in den letzten Wochen immer wieder mal auf solche Lehren gestoßen und habe Sachen gehört oder mal kurz was gelesen. Und dann hatte ich auch vor kurzem ein Gespräch mit einer Person, Die hat auch ein Buch gelesen und in eine Lehre auch darüber gehört. Und es gibt eine Passage in der Offenbarung, da geht es um diese Schlacht um Harmagedon und dass da so viele Menschen dabei umkommen und dass die Erde übersät ist mit Leichen und dass Gott so sinngemäß sagt zu den Ausgeiern, fresst Fleisch, so viel ihr wollt. Und die Person sagte mir, als ich das gelesen habe, das hat mich über Wochen so beschäftigt, wie kann denn unser Gott so sein? Wie kann ich denn weiter unseren liebevollen Gott predigen, auch Leuten, die Gott nicht kennen, wenn Gott sagt zu den Geiern, fresst Fleisch, so viel ihr wollt. Und da ist von toten Menschen die Rede. Wie kann denn Gott so sein? Und das ist mir sehr in Gedanken geblieben und hat mich beschäftigt. Und wir müssen das anerkennen. Und es gehört auch zu dem Thema, dass sein Haus ein Bethaus ist. Dass wir vertraut sind mit dem Wesen Gottes. Und eine Facette seines Wesens ist Zorn und Wut. Er wird Sünde bestrafen. Das ist außer Zweifel. Es gibt immer mehr Lehre, die impliziert, am Ende wird Gott nicht so hart sein. Er wird es nicht übers Herz bringen, weil er ist der Liebe. Gott ist Liebe, ja. Aber Gott ist auch gerecht. Und einer seiner wunderbaren Eigenschaften ist Zorn und Wut. Es gibt eine Passage in der Offenbarung, da steht geschrieben, dass die, die dem Tier nachgefolgt sind, werden gequält vor dem Lamm. Vor dem Lamm werden sie gequält. Unser Lamm Jesus, vor ihm werden die gequält, die dem Tier nachfolgen. Das ist unser Gott. Und weil wir in einer Zeit leben, wo das erdrutschartig in eine völlig andere Richtung geht und ein Gott verkündet wird, der mit dem der Bibel nicht viel zu tun hat, ist mir wichtig, dass wir darin sicher sind und dort beide Beine in der Schrift haben. Das Problem Sünde ist ein Riesenproblem, so ein riesiges Problem, dass Gott seinen eigenen Sohn opfern musste. Und wir können voller Freude singen, dass das Blut uns gerecht gemacht hat, wie wir es auch heute gesungen haben. Aber nur denen, die um Vergebung bitten. Es macht nicht automatisch alle Menschen gerecht, sondern nur die, die umkehren, die, die sich demütigen, die, die sich waschen lassen, die sagen, Jesus, dein Wille geschehe, nicht meiner, deiner. Nur die. Das Blut Jesu wäscht nicht automatisch die gesamte Menschheit. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wenn wir ein Bethaus sein wollen und wenn wir die Weisheit Gottes bekannt geben wollen, müssen wir verankert sein und vertraut sein mit dem Wesen Gottes. Und der Aspekt Strafe und Gericht gehört in das Wesen Gottes hinein. Da ist die Bibel absolut klar. Umso stärker können wir uns freuen und dankbar sein für die Errettung durch Jesus. Und umso mehr sollen wir irgendwie gewarnt sein, wie wir mit Sünde umgehen in unserem Leben. Alle konnten es sehen, wie Mose diesen Stier zu Tode brachte und dort ein Tier das Leben entweicht und das Tier umfällt und stirbt. Und Aaron und seine Söhne mussten ihre Hand auf den Kopf des Tieres legen. Und das war die symbolische Handlung. Das, was jetzt diesem Tier passiert, habe ich verdient. Deshalb mussten sie ihre Hand auf den Kopf des Stiers legen. Und ich bin manchmal geschockt über, wie manche Menschen beschreiben, wir kommen irgendwie zu Jesus und so manchmal so die Haltung da ist, also dass ich zu Jesus gekommen bin, da kann er schon froh sein. Ich bin eine echte Bereicherung im Reich Gottes. Na? Dass ich jetzt noch Jesus dienen will, da kann er sich schon freuen, so eine Kapazität wie ich bin. Der Weg ins Reich Gottes hier ist ein völlig anderer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die wurden vor den Augen der Leute gewaschen, wieder angekleidet und sie legten ihre Hand auf den Kopf. Und das war die demonstrative Handlung, ja, das, was dem Tier passiert, habe ich eigentlich verdient. Ich bin sündig und kann niemals vor Gott bestehen. Dann geht's weiter. Er schlachtete ihn und Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinem Finger ringsherum an die Hörner des Altars und entsündigte den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte. Und er nahm das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett. Und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und den Jungstieren seine Haut und sein Fleisch und sein Mageninhalt verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Das ist hochinteressant. auch wenn sich das für uns, die wir vielleicht noch nie eine Flasche Reifen innen gesehen haben, ein bisschen eklig anhört. In Albonien kann man noch richtige Fleischereien sehen. Ich denke, die Abwege, die mit waren in Albonien, können sich erinnern an die Fleischstände da. Wenn wir genau lesen, was er hier außerhalb des Lagers verbrennt und was er hier auf dem Altar verbrennt, dann kann man analysieren, dass das, was uns wertvoll erscheint, außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Das Fleisch vom Jungstier wird außerhalb des Lagers verbrannt. Was er auf dem Altar verbrennt, ist das ganze Fett und die Eingeweide und den Lappen der Leber. Das ist ein ganz starkes Bild, dass Gott völlig andere Wertvorstellungen hat, was wertvoll ist und was nicht. Was erhaltenswert ist und was nicht. Dass Gott ganz andere Sichtweisen hat, wie wir Menschen, was sollte erhalten werden und was ist wertlos, was wird außerhalb des Lagers verbrannt. Das ist auch ein Bild dafür, dass Gott Äußerlichkeiten nicht so wertvoll oder wichtig sind, wie was ist in unserem Herzen, was ist in uns, unser innerer Mensch, was geschieht im Verborgenen in uns, was geschieht in meinen verborgenen Gebetszeiten oder geschehen die überhaupt. Das ist vor Gott das Wichtige überhaupt. Unsere verborgenen Zeiten mit Gott, ganz persönlich, das ist die Substanz, aus der hier dieses Bethaus gebaut wird. Und das können wir ein Stück daran ablesen, dass sie von dem Tier, die eigentlich aus unserer Sicht kostbaren Dinge außerhalb des Lagers verbrannten und das, wo wir sagen, das will ich eigentlich nicht, das wurde auf dem Altar verbrannt, aufgestiegen zu Gott. Und man könnte direkt daraus ableiten, dass Gott das Fleisch verabscheut, so wie auch das Fleisch des Jungstiers draußen verbrannt wurde. Außerhalb des Lagers, Brücke zu Jesus, wurde außerhalb des Lagers geopfert. Ja, um vielleicht das auf den Punkt zu bringen, ein Priester ist jemand, der am verborgenen Fett angesetzt hat. Und ich denke, das kam auch gestern so, es wurde so formuliert von jemand, dass da Vorbereitung ist und auch Gott uns im kämpferischen Bereich Dinge wiedergibt. Und ja, diese geistliche Schlagkraft in diesem Bereich kommt aus dieser Zeit, wo wir alleine sind mit Gott und wo wir im verborgenen Fett ansetzen. Das hat viel mit Treue zu tun, Treue im Verborgenen und Treue darin, was im Verborgenen stattfindet. An Gebet, an Fürbitte, ihn anbeten. Was auch etwas ist, was der Herr anschaut, ist Opfern Almosen geben. Ich habe das auch mal wieder in E-Mails geschrieben, dass ich da so begeistert bin, dass so viele von euch darin so stark sind und so treu sind. Das ist für Gott ganz, ganz wertvoll, Opfer und Almosen geben. Und ja, was auch wertvoll ist, in Bedrängnissen ihm treu bleiben. In Bedrängnissen nicht anfangen oder dem keinen Raum geben, ärgerlich zu werden auf Gott, zornig zu sein auf ihm, warum er das zulässt, warum passiert mir das immer. Diesen Dingen keinen Raum geben, in Bedrängnissen ihm treu bleiben, in Bedrängnissen dabei bleiben, ich danke dir, Jesus, und ich bete dich an, und du bist gut, und du bist der Richtige, und du bist der heilige König. Biblisches Priestertum wächst im Verborgenen und wehrt sich nicht gegen Leid und Schmerzen, die mit Gottes Wirken in unserem Leben verbunden sind. Es lebt nicht in Äußerlichkeiten. Es ist das absolute Gegenteil von Religion. Religion lebt komplett in Äußerlichkeiten. Die äußere Form muss alles passen, was im Herzen geschieht, völlig egal. Ja, die Äußerlichkeiten haben nicht so viel Bedeutung beim Herrn, sondern das, was in uns ist. Dann lese ich weiter Vers 18. Und er brachte den Widder des Brandopfers herbei und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Sie identifizierten sich wieder mit dem Opfer und sie bekannten ihre eigene Sündhaftigkeit und die des Volkes damit. Genau das hat auch Jesus gemacht, finden wir in Hebräer 2,17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er auch denen helfen, die versucht werden. Also Jesus hat sich völlig mit uns identifiziert und in dieser Haltung konnte er Priester werden für uns. Und in dieser Haltung können wir Priester werden, auch für andere. Ich hatte in den letzten Tagen eine lange Gebetszeit gehabt, wo ich das irgendwie gemerkt habe. Zwar hatte ich nicht mehr vorgenommen in Gedanken, aber beim Beten ist mir das irgendwie so gekommen, diesen Dienst in Usbekistan mit Gebet vorzubereiten. Und der Heilige Geist hat mich in verschiedenen Stationen geführt. Und am Ende war ich an dem Punkt, dass ich vor Gott getreten bin und gesagt habe, Herr, ich komme zu dir und ich bitte dich um Vergebung für das, was in Usbekistan in diesen Gemeinden gelaufen ist. Und dann wurde mir klar, und ich denke, das war der Heilige Geist, die nächste Ausbaustufe ist, dass ich das als meine Schuld ansehe, was da geschehen ist. Nicht anonym oder unabhängig davon, sondern Herr, ich gehöre zu den Brüdern, ich habe dort irgendwie was versäumt oder war mit daneben. Oder ich bin auch nicht irgendwie besser oder cleverer. So wie Jesus für uns priesterlichen Dienst tut, sollen und können wir das für andere tun. Und das hat in gewisser Weise auch was damit zu tun, dass wir uns identifizieren mit dem, was schief geht und das auch als Schuld bekennen. Das hat etwas damit zu tun, das wird Überzeugung brauchen, die ernsthafte, dass auch wir immer und überall und jederzeit zu den schlimmsten, abscheulichsten Taten in der Lage wären. Ich weiß nicht, das ist ein Satz, der mir vom Greg Violi sehr hängen geblieben ist, dass er sagte, auch du bist in der Lage, das absolut Abscheulichste zu tun. In dir steckt das genauso drin wie in jedem, der es tut oder getan hat. Dann Vers 22, und er brachte den Witter der Einweihung herbei, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Witters, und er schlachtete ihn. Und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das ist hochinteressant. Auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Das Blut, jetzt prophetisch oder im übertragenen Sinne, das Blut Jesu, was alles an Reinigung bringt, an Richtigstellung, an von Neuem geboren sein, dieses Blut an das Ohrläppchen, auf die Hand, auf den Fuß, also auf unser Hirn, auf unser Tun und auf die Richtung unseres Lebens. Das ausgerichtet ist auf das, was Gott will. Und es war nicht das Wasser, was da hinkommt, sondern das Blut. Das heißt nicht nur, dass das Wort Gottes, dass wir das hören und tun und unser Leben danach ausrichten, sondern das Blut kam an diese drei Stellen der Priester als die Kraft des Opfers, die uns auch die Kraft gibt oder befähigt, den Herrn wirklich zu hören, danach zu tun und auch die langfristigeren Entscheidungen unseres Lebens danach auszurichten. Durch die Kraft in dem Blut von Jesus ist das möglich. Durch die Kraft des Blutes können wir ja Eigensinn oder dieser schiere Wunsch unserer alten Natur, ein Recht zu haben auf Selbstbestimmung, können wir überwinden durch das Blut. Der Gedanke, wir haben dann Nachteile oder kommen zu kurz. Ich denke, wenn wir das alles zusammenfassen, sehen wir eine Betonung auf Reinigung. Diese Demonstration dieses Jungstiers, der dort getötet wurde, vor den Augen aller, zeigt das Ausmaß des Problems Sünde. Dass das nicht irgendeine kleine Sache ist. Und es wurde auch gestern oder heute gebetet, Gnade ist nicht was, was irgendwie schnell über irgendwas drüber weghobbelt. Die echte Gnade von Gott wird ausgegossen, weil es dieses vollkommene Opfer gab. Neben dem Opfer oder ohne Opfer gibt es keine Gnade. Und jede Gnade, die nicht auf das Opfer von Jesus beruht, ist keine Gnade aus dem Wort oder von Gott. Ja, dann geht es weiter. Das ist vielleicht noch als letzter Punkt für heute. Vers 35, 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung stehen bleiben und sollt für den Dienst des Herrn sorgen, damit er nicht stirbt, denn so ist mir geboten worden. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. 7 Tage am Eingang des Zeltes der Begegnung stehen bleiben. 7 Tage warten, nichts tun. Das ist mir irgendwie in jüngerer Vergangenheit erst klarer geworden, dass das eine entscheidende Station ist, auch wenn wir über das Thema nachdenken, was ist der Plan Gottes für mein Leben. Für die Priester hier war das die Weisung, 7 Tage lang zu warten. Wenn wir diese Wartephase nicht durchleben, wird das mit unserer Berufung nichts. Wobei diese Zeit des Wartens keine Zeit ist, wo wir uns langweilen. Hier steht, sollt für den Dienst des Herrn sorgen, sondern es ist eine Zeit in der Stille mit Gott, sich vorbereiten zu lassen, Zeit mit Gott zu verbringen und zu warten, bevor irgendwelche konkreten Aktionen laufen. Ich glaube von daher, dass ein paar Bibelschulwochen oder ein paar Konferenzbesuche noch nicht die fertige Ausrüstung zu einem Dienst darstellen oder dazu uns fähig machen, Gottes Willen tun zu können. Für die Priester war das der wichtige Aspekt, 7 Tage zu warten. Und ich denke, dass so manche schnelle Aktivität von Gläubigen im Reich Gottes nicht wirklich was Gutes hervorgebracht hat, ohne dass so ein Fundament gebaut ist. Warum dieses Warten? Ich glaube, dass es nötig ist, eine Zeit zu warten, die uns auch ein Stück unter Druck bringt, die uns vielleicht phasenweise schwerfällt auch an Verheißungen festzuhalten, weil wir gar nichts davon sehen, was Gott uns vielleicht verheißen hat. Das Warten tötet in uns diese Festung von Selbstsucht, selber was sein zu wollen, was erreichen zu wollen, groß werden zu müssen oder irgend sowas. Und ich glaube, es tötet in uns die Überzeugung, dass wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten was Bedeutungsvolles für die Ewigkeit leisten könnten. Ich glaube, dass diese Zeit des Wortens verkehrte Motivation an sich irgendwie ans Licht bringt und uns deutlich werden, wo vielleicht in uns auch ein bisschen Religiosität ist, das alles kommt durch Worten ans Licht. Oder vielleicht gibt es auch so ein bisschen religiösen Ehrgeiz in uns, oder vielleicht auch ein bisschen Habsucht, jetzt nicht auf materielle Dinge, sondern auf Ehre, auf Ansehen, auf auch jemand sein wollen. Alles diese Dinge, glaube ich, dafür ist es gut, dass es diese Wartezeit gab. Noch ein Zitat aus dem Buch Auf der Grundlage der Apostel von Arthur Katz. Das ist der Kern wahren Priestertums. Keinerlei Zugeständnisse an das Fleisch, an Gefühle oder die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen. Manche Gläubige sind sehr, sehr stark abhängig in ihrer ganzen Nachfolge von dem, was sie fühlen. Und ich kann euch versichern, wir werden viele Male hier mit aller Kraft den Herrn anbeten, ohne dass wir uns im Geringsten danach fühlen. Keine Zugeständnisse an das Fleisch, an Gefühle oder die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen, sondern allein dem Vater ganz zugeneigt und untergeordnet. Der Priesterdienst bringt dem, der dient, keinen persönlichen Vorteil. Er ist völlig und ausschließlich für Gott und auf Gott ausgerichtet. Dann lese ich uns einen Vers, Hebräer 4,3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von grundlegender Welt angeschaffen waren. Also auf Gott warten hat auch etwas damit zu tun, dass wir in seine Ruhe eingehen. Und ich glaube, dass die mächtigsten Werke, die in der Endzeit geschehen werden oder die Gott tut durch seine Kinder, kommen aus dieser Ruhe heraus. Aktivitäten werden geboren aus der Zeit vor dem Herrn. Dort werden die geboren, dort kommen die ins Leben und aus dieser Zeit heraus geschehen die und werden kraftvoll sein. Am Ende dieses Kapitels finden wir, da steht, Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Jetzt stellt euch vor, wie er aussah. Wenn wir die Beschreibung 3. Mose 8 durchlesen würden, dann können wir daraus schlussfolgern, dass er voller Blut war, über diese ganzen Kleidung gesprengt, voller Schleim von diesen geschlachteten Tieren und eigentlich aussah wie ein richtiger Metzger oder Fleischer. Das heißt, als er die Hände hob und sein Volk segnete, konnten alle mit ihren natürlichen Augen sehen, da ist ein Opfer gebracht worden, damit wir den Segen empfangen können. Und das ist der echte, wahre priesterliche Segen, der wirklich etwas bewirkt, der, ich würde sagen, himmlische Realitäten auf ja, das Niveau Erde bringt. So erhob er seine Hände und segnete das Volk. Ja, vielleicht heute bis hierher. Ich habe noch einen Teil, wie wir da hineinkommen, was das für uns praktisch bedeutet oder wie das praktisch geht, gehen kann, wie wir da weitergehen können. Lass das irgendwie auf uns wirken. Was ist da abgelaufen, als Gott Mose beauftragte, die Priester zu weihen? Was haben sie getan? Wie stark ist das in Übereinstimmung mit Jesus? Wie schlüssig, logisch, vollkommen sein Wort in sich stimmt? Wie genau das alles ist? Die praktischen Handlungen, alles so genau angewiesen worden, weil sie alles so eine präzise, prophetische Vorausschau darstellen. Deshalb glaube ich, dass es uns auch etwas sagt und dass wir nicht das Alte Testament als etwas sehen, ja, das war alter Bund, das war früher, das geht uns nichts mehr an. Wir haben jetzt Jesus. Jesus ist die Vervollkommnung und die Krönung des Ganzen. Das ist ein Fluss. Gott hat nicht zwischen Malachi und Matthäus irgendwie eine komplette Wesensänderung erlebt. Das ist ganz, ganz wichtig, glaubt mir, das werden wir in der Zukunft noch eisern festhalten, dass das nicht der Fall ist, dass zwischen Malachi und Matthäus Gott ein anderer Gott geworden ist. Ganz wichtig. So wird uns zum einen ein Stück Erschrecken beschleichen. Wie gehe ich mit Sünde um in mein Leben? War das relativ lässig? Wo stehe ich da? Wo stehe ich in meinen Gebetszeiten? Was gibt es denn da im Verborgenen bei mir? Und vielleicht ist da Zeit, Dinge zu verändern. Und wenn du denkst, es müssen Dinge verändert werden, dann ja, fang an. Verändere Sachen, verändere Gewohnheiten. Der Herr hat gesprochen, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das wird er tun. Hier wird ein Bethaus sein für den Herrn. Es ist schon ein Bethaus und es wird noch stärker werden. Und der Herr will hier durch uns seine Weisheit bekannt geben. Mich hat es ganz, ganz stark berührt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, als dass der François hier so lange auch gesungen hat, dass Jesus darüber weint, dass Menschen Gott suchen in Gemeinden und ihn dort nicht finden. Das hat mich sehr stark berührt. Das ging mir richtig tief und es war irgendwie stimmte mit meiner Sehnsucht überein. Gott muss hier zu finden sein. Sonst ist das alles absolut hohl. Und Gott ist hier zu finden. Preis den Herrn. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Aber ich denke, wir sind am Anfang von einer Reise. Und der Herr hat da noch mehr vor. Er hat, glaube ich, eine starke Sehnsucht, durch uns mehr von sich zu offenbaren. Und uns sind wir als Menschen, sind wir als Familien, wir als Priester, wir als Gemeinde, als eine Priesterschaft. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass das alles mit absoluter Übereinstimmung war mit dem, was der Vater schon vorher getan hat. In der Geschichte des Volkes Israel, bei Mose, bei Aaron, der Priesterschaft dort. Und lieber Vater, wir danken dir heute, dass du ein gerechter Gott bist. Ein Gott bist, der straft. Ein Gott bist, der uns erzieht. Lass das in unseren Herzen weiter und weiter gefestigt sein, wie du bist, Vater. Dass wir geschützt sind vor verkehrten Evangelien, geschützt sind vor einer Lehre, dass jeder nach seiner eigenen Idee dir nachfolgen könnte. Wir sehen, dass Aaron und seine Söhne genau das zu tun hatten, was du aufgetragen hattest und wie Mose das gesagt hat. Und dass sie nicht ihre eigenen Vorschläge angebracht haben, wie sie in den Priesterdienst kommen. Das bete ich, Heiliger Geist, dass du das in uns stark machst und befestigst. Und Herr, wir wollen dir heute danken, dass du dieses gewaltige Opfer gebracht hast, damit wir frei sein können von Sünde, damit wir frei sein können von diesem Fluch, den Sünde nach sich zieht, damit wir gerettet sein können vor dem Tod, den wir absolut verdient hätten. Und Herr, das soll uns etwas sorgen, dass die Priester ihre Hände auf die Tiere gelegt haben, in dem Moment, wo sie getötet wurden. Und dass sie damit erklärten, das ist die Strafe, die ich verdient hätte und die jetzt an meiner Stelle dieses Tier erleidet und die du, Jesus, an unserer Stelle erlitten hast. Herr, lass uns so damit umgehen, wie kostbar, wie gewaltig das ist, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Sinne da ausprägst und schärfst, dass wir bewahrt sind vor anderen Lehren, vor Lehren, die etwas anderes sagen. Davor, dass du am Ende irgendwie alle Menschen in den Himmel bringen wirst, weil du es doch mit allen gut meinst, dieses ganze Zeug, Jesus. Und Herr, wir wollen dieses Bethaus sehen. Und so bete ich dafür, dass wir in unseren Familien das neu auf der Agenda haben, dass wir uns die Zeit nehmen zu beten. Jesus. Und wir sehen, dass das Blut an das Ohrläppchen, auf den rechten Daumen, die rechte Fußzehe gekommen ist von den Priestern. Und so wollen wir die Kraft deines Blutes, Jesu, haben für unser Denken, dass es erneuert wird. Und für unser Handeln, dass es in Gehorsam ist dir gegenüber. Und dass unsere Richtung, in die wir gehen, die ist, die du haben willst, Herr. Dafür brauchen wir dein Blut, dass du es auch auf diese Stellen gibst, Jesus. Dafür wollen wir dein Blut in Anspruch nehmen. Und das bete ich für das Jahr, was vor uns ist, Herr, dass du uns in unseren persönlichen Gebetszeiten wachsen lässt. Dass wir, ja, etwas zum Leben kommt, wo noch gar nichts ist. Und dort, wo etwas lebt, dass es stärker wird. Und dass wir in unseren ganz persönlichen Zeiten einfach Personen von dir aufs Herz haben, für die wir priesterlich beten, für die wir ihre Schuld bekennen, für die wir Dinge freiräumen, dass sie einfach dann ins Reich Gottes kommen. Dass wir Dinge aufs Herz bekommen, für die wir diesen Priesterdienst tun können. Dass wir dafür überhaupt die Kapazität haben, dass das überhaupt in unserem Sinn ist. Das bete ich, Heiliger Geist, dass du das dieses Jahr wachsen lässt. Und Herr, wir ehren dich schon jetzt für all das, was du da bereithältst an Reichtum. Was du bereithältst an Reichtum, den du im Verborgenen austeilst. Und ich bete auch, Herr, dass uns einfach diese Wartezeiten, dass wir da nicht abbiegen, dass wir dort nicht wegknicken, sondern dass wir diese 7 Tage durchhalten, bis der Befehl kommt, in Aktion zu treten. Dass wir diese Zeit durchhalten, dass unser Egoismus, unser Eigensinn oder unser Wunsch nach irgendwelchen Dingen, dass das gestorben sein kann. Ich bete um diese Gnade, Herr, dass nicht dadurch Berufungen auf der Strecke bleiben, weil diese Wartezeiten uns zu lang vorkommen, weil wir das nicht wollen oder weil es uns nervt. Tu da dein Werk, Heiliger Geist. Jesus, in deinem Namen bete ich, dass so ein gutes Jahr 2016 vor uns ist. Ich bete es in deinem Namen, Jesus. Wir werden ein Bethaus sein. Wir werden Priester sein, die einen Dienst tun, durch den du deine Weisheit zu erkennen gibst. Durch den du Menschen zur Gemeinde hinzufügst, durch den du Menschen heilst, errettest, befreist. Wir werden das tun, Jesus. Durch deine Kraft, Heiliger Geist. Auf der Grundlage deines vollkommenen Opfers, Jesus. Durch die Kraft in deinem Blut, Herr. Danke, Jesus. Amen.